Das Bekenntnis. Es gefiel Gott, in seinem ewigen Ratschluss, den Herrn Jesus, seinen eingeborenen Sohn, zum Mittler zwischen Gott und Mensch zu erwählen und zu verordnen, zum Propheten, Priester und König, zum Haupt und Heiland seiner Kirche, zum Erben aller Dinge und zum Richter der Welt. Ihm gab er von Ewigkeit her ein Volk, sein Same zu sein, das durch ihn in der Zeit erlöst, berufen, gerechtfertigt, geheiligt und verherrlicht werden sollte. Westminster Bekenntnis, Kapitel 8, Abschnitt 1. Einleitung. Bevor die Welt erschaffen wurde, bevor Adam im Garten stand, fand ein Gespräch statt. Nicht mit Worten, denn Worte gehören der Zeit an. Es war ein ewiger Ratschluss innerhalb des dreieinigen Gottes, der Vater beschloss, der Sohn übernahm, der Geist stimmte zu. Und der Gegenstand dieses Ratschlusses war der Mensch. Wir sind gewohnt, unser Heil von dem Moment an zu zählen, da wir zum Glauben kamen. Oder von Golgatha. Oder von Abrahams Verheißung. Das Bekenntnis drängt unseren Blick weiter zurück, vor die Schöpfung selbst, in den ewigen Ratschluss Gottes. Ehe du je gesündigt hattest, ehe Adam fiel, ehe die Weltgestalt annahm, erwählte und verordnete Gott der Vater seinen eingeborenen Sohn zum Mittler eines Volkes, das noch nicht geschaffen, noch nicht gefallen, noch nicht geliebt war, obgleich es mit einer ewigen Liebe geliebt werden sollte, die keinen Anfang hat. Kapitel 8 des Bekenntnisses trägt die Überschrift von Christus, dem Mittler. Mit diesem Kapitel erreichen wir die Mitte des reformierten Lehrgebäudes. Alles Vorausgehende, die Lehre von der Schrift, von der Dreieinigkeit, vom ewigen Ratschluss, von der Schöpfung, von der Vorsehung, vom Sündenfall, von den Bünden, führt auf diesen Punkt zu. Der Mittler ist die Antwort auf die Katastrophe von 1. Mose 3, die Erfüllung jeder Bundesverheißung, die Substanz jedes Vorbildes und Schattens. Wie Paulus an die Kolosser schreibt, es gefiel Gott, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte. Das Bekenntnis entfaltet in 8 Abschnitten alles, was wir über Christus zu wissen brauchen, seine Person, seine Naturen, seine Ämter, sein Werk und seine Wohltaten. Alles ruht auf dem Fundament, das hier in Abschnitt 1 gelegt wird, der ewige Ratschluss, durch den der Sohn zu allem verordnet wurde, was ein verlorenes Geschlecht benötigt. Diesen Abschnitt hat die reformierte Theologie oft als den Pactum Salutis bezeichnet, den Bund der Erlösung, jenes innertrinitarische Übereinkommen, in dem der Vater dem Sohn ein Volk gibt und der Sohn sich verpflichtet, es zu erlösen. Nicht jeder reformierte Theologe hat diesen Begriff gebraucht, und das Bekenntnis selbst verwendet ihn nicht. Die Sache selbst ist darin enthalten. Ehe der Bund der Werke mit Adam geschlossen wurde, ehe der Bund der Gnade den Sündern geoffenbart wurde, gab es einen Bund innerhalb der Gottheit. Der Vater erwählte, der Sohn stimmte zu, der Geist verpflichtete sich. Im Herzen dieses ewigen Bundes steht ein Volk, mit Namen gekannt, dem Sohn gegeben als sein Erbe und sein Lohn. Die biblischen Grundlagen. Das Bekenntnis gestaltet seine Lehre nicht aus theologischen Spekulationen, sondern aus dem Zeugnis der Heiligen Schrift. Verfolgen wir die Fäden. Der Prophet Jesaja spricht von dem Knecht des Herrn in einer Sprache, welche die Apostel später als Bild Christi erkennen. Wir lesen, siehe, das ist mein Knecht, ich halte ihn und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, er wird das Recht unter die Heiden bringen. Der Vater spricht vom Sohn als seinem auserwählten Knecht, dem Gegenstand seines ewigen Wohlgefallens. Das hebräische Wort Bachir, mein Auserwählter, weist auf eine Wahl hin, die nicht in der Zeit, sondern im Ratschluss getroffen wurde, eine Auswahl, die vor Grundlegung der Welt im göttlichen Willen wurzelt. Dieser Knecht wird nicht mit leeren Händen gesandt, der Vater legt seinen Geist auf ihn und rüstet ihn aus für das Werk, zu dem er verordnet ist. Die Stelle ist eine alttestamentliche Vorausschau auf das, was das Bekenntnis bekennt, Gott erwählte den Herrn Jesus zu seinem Mittleramt. Der Apostel Petrus verankert diese Wahrheit noch ausdrücklicher in der Ewigkeit. Er schreibt, dass die Gläubigen erlöst sind mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er ist zwar zuvor ersehen, ehe der Weltgrund gelegt war, aber offenbart in den letzten Zeiten um euretwillen. Das griechische Wort für zuvor ersehen ist proinsmeno, ein Perfektpassivpartizip von proginsk. Es bezeichnet mehr als bloßes göttliches Vorherwissen, als hätte Gott die Korridore der Zeit hinabgeschaut und Christus kommen sehen. Es bezeichnet ein vorheriges Bestimmen, ein Aussondern, ein Erwählen im Voraus. Christus war keine Notmaßnahme, kein Ersatzplan, der in Kraft trat, als Adam fiel. Er war zuvor ersehen, ehe der Weltgrund gelegt war, vor der Krise, vor dem Garten, vor dem ersten Atom der Schöpfung. Das Kreuz war nicht Gottes Antwort auf eine unvorhergesehene Katastrophe. Es war Gottes Ratschluss von Anfang an. Paulus schärft diese Wahrheit in seinem ersten Brief an Timotheus, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass dies zu seiner Zeit gepredigt werde. Das Wort Mittler heißt Mesiz, ein Begriff aus der Rechts- und Diplomatiesprache der antiken Welt, einer, der zwischen zwei zerstrittenen Parteien steht, der Frieden aushandelt und die Belange beider trägt. Paulus fügt eine Dimension hinzu, die sich die griechische Welt nicht vorstellte: dieser Mittler hat sich selbst gegeben für alle zur Erlösung. Er handelte nicht nur Bedingungen aus, er bezahlte den Preis. Das griechische Antilutron bezeichnet ein stellvertretendes Lösegeld, eine Zahlung anstelle eines anderen. Christus der Mittler ist kein neutraler Schiedsrichter, er ist ein Opferbürger, der an die Stelle des Sünders tritt und die Schuld des Sünders trägt. Dies wurde zu seiner Zeit gepredigt, in der Geschichte Chefenbad, in der Ewigkeit gegründet. Der klarste Einblick in den ewigen Ratschluss kommt von den Lippen des Sohnes selbst in seinem hohepriesterlichen Gebet. In den Abschiedsreden des Johannesevangeliums hebt Jesus seine Augen zum Himmel und spricht mit dem Vater: Vater, die Stunde ist da, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche, denn du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Hier ist die Sprache der ewigen Gabe und der gegenseitigen Verherrlichung. Der Vater hat dem Sohn ein Volk gegeben, nicht alle Menschen, sondern allen, die du ihm gegeben hast. Der Sohn übernimmt es, jedem Einzelnen von ihnen das ewige Leben zu geben. Dies ist Bundessprache, die Sprache von Verheißung und Verpflichtung zwischen Vater und Sohn. Wenige Verse später spricht Jesus: Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein, und du hast sie mir gegeben. Ehe sie je im Glauben zu Christus kamen, ehe sie geboren wurden, ehe die Welt erschaffen war, gab der Vater sie dem Sohn. Ihr Heil ruht auf einem Handeln, das älter ist als die Zeit. Die goldene Kette des Heils, mit der dieser Abschnitt schließt, erlöst, berufen, gerechtfertigt, geheiligt und verherrlicht, findet ihren klarsten neutestamentlichen Ausdruck im Römerbrief: die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Die Kette des Paulus hat 4 Glieder, das Bekenntnis erweitert sie auf 5, indem es erlöst an die Spitze stellt und die ganze Abfolge im objektiven Werk Christi verankert. Die Logik ist dieselbe: jedes Glied wurde in der Ewigkeit geschmiedet und die Kette kann nicht zerrissen werden. Die, welche der Vater dem Sohn gab, werden unfehlbar durch jede Stufe des Heils zur endgültigen Herrlichkeit geführt. Kein einziger geht verloren. Der Aorist der paulinischen Verben edikaisen hat gerechtfertigt und edoxasen hat verherrlicht, stellt diese Handlungen in die Vergangenheitsform, als wären sie bereits vollendet. Aus Gottes ewiger Perspektive sind sie es. Die Gewissheit deines Heils ruht nicht auf der Stärke deines Glaubens, sondern auf der unzerreißbaren Kette des göttlichen Ratschlusses. Was die Westminster-Väter meinten. Als die Westminster-Versammlung in den 1640er Jahren die Lehre von Christus dem Mittler in Angriff nahm, schuf sie keine neue Erfindung. Sie fasste Wahrheiten zusammen, die während der Reformation mit neuer Klarheit wiedergewonnen und durch jahrzehntelange Auseinandersetzungen geschliffen worden waren. 3 Irrtümer bedrängten die Väter, als sie diesen Abschnitt formulierten, und die Präzision ihrer Sprache antwortet auf jeden einzelnen. Der erste Irrtum war der Socinianismus. Fausto Socini und seine Anhänger leugneten die ewige Gottheit Christi und lehrten, Jesus sei ein bloßer Mensch gewesen, von der Jungfrau geboren und auf übernatürliche Weise ausgestattet, aber dennoch ein Geschöpf. Nach dieser Auffassung konnte Christus nicht Gegenstand eines ewigen göttlichen Ratschlusses in dem Sinne sein, den das Bekenntnis meint. Er wurde nicht von Ewigkeit her erwählt, weil er nicht von Ewigkeit her existierte. Die Väter antworteten, indem sie Christus als seinen eingeborenen Sohn bezeichnen, die Sprache von Johannes 1,14 und 1,18, Monogens, nicht ein geschaffenes Wesen, sondern eines, das die Natur des Vaters teilt. Ein ewiger Ratschluss erfordert eine ewige Person. Der, den Gott zum Mittler erwählte und verordnete, existierte bereits im Schoß des Vaters, ehe die Zeit begann. Er wurde nicht in das Amt aufgenommen, er wurde als der ewige Sohn dazu verordnet, dem Vater gleich wesentlich und gleiche Weg. Der zweite Irrtum war der Arminianismus, genauer gesagt die remonstrantische Theologie, welche die Dortrechter Synode verurteilt hatte. Die Remonstranten lehrten, Gottes Erwählung gründe sich auf vorhergesehenen Glauben, Gott schaue durch die Geschichte voraus, sehe, wer glauben würde, und erwähle auf dieser Grundlage. Auf Christus angewandt, würde dies bedeuten, dass Christi Einsetzung zum Mittler Gottes Antwort auf den Sündenfall war, ein Plan B, der in Kraft trat, nachdem Plan A gescheitert war. Das Bekenntnis zerstört diese Vorstellung, indem es die göttliche Wahl in seinem ewigen Ratschluss verortet. Gott reagierte nicht auf den Fall, er bestimmte ihn innerhalb eines größeren Planes, der die Erlösung von Vorgrundlegung der Welt an umfasste. Die Kreuzigung Christi geschah, wie Petrus zu Pfingsten erklärte, durch den bestimmten Ratschluss und die Vorsehung Gottes, Apostelgeschichte 2,23. Das Kreuz war keine Möglichkeit unter vielen, es war Gewissheit, verwurzelt im ewigen Ratschluss des dreieinigen Gottes. Der dritte Irrtum war ein verschwommener Universalismus, der davon sprach, Christus sei für alle Menschen ohne Unterschied gestorben, sich aber weigerte zu bekennen, dass er mit besonderer Absicht für ein bestimmtes Volk starb. Die Väter antworteten, indem sie den entscheidenden Satz einfügten, ihm gab er von Ewigkeit her ein Volk, sein Same zu sein. Diese Sprache hält Jesaja 53,10 wieder, er wird Nachkommen haben und Johannes 17,6, die Menschen, die du mir aus der Welt gegeben hast. Christus kam nicht, um das Heil für alle möglich zu machen, er kam, um das Heil für ein bestimmtes Volk zu vollbringen, das ihm vom Vater gegeben wurde. Wie er selbst betete, ich bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, Johannes 17,9. Der Partikularismus des Bekenntnisses ist keine kalte dogmatische Berechnung, sondern warme seelsorgerliche Gewissheit. Wenn Christus für dich starb, dann starb er für dich im Besonderen, Persönlichen, mit voller Absicht, und sein Tod kann dein Heil nicht verfehlen. A. Hodge, der Theologe aus Princeton, dessen Kommentar zum Bekenntnis zum Standardwerk für Generationen presbyterianischer Pfarrer wurde, entfaltet einen feinen, aber wesentlichen Punkt zu der Wendung erwählen und verordnen. Erwählen, so Hodge, bedeutet auswählen aus möglichen Alternativen, verordnen bedeutet in ein Amt mit bestimmten Pflichten und Vorrechten einsetzen. Der Vater erwählte den Sohn, nicht einen Engel, nicht einen blossen Menschen, sondern den ewigen Sohn und verordnete ihn zu einem dreifachen Amt, Prophet, Priester und König. Dieses dreifache Amt, das Munus Triplex, war von Calvin in der Reformation wiedergewonnen worden und wurde zur messgeblichen reformierten Weise, Christi Werk zu ordnen. Als Prophet offenbart er Gottes Willen, als Priester bringt er das Opfer dar und tritt fürbittend ein, als König regiert und beschützt er sein Volk. Kein einzelnes Amt würde genügen. Der Sünder braucht einen Propheten, der seine Unwissenheit überwindet, einen Priester, der seine Schuld tilgt, und einen König, der seine Auflehnung bezwingt. In Christus laufen alle drei zusammen. Er ist kein Teilheiland für Teilsünder. Er ist ein vollständiger Mittler für vollständiges Verderben. Der schottische Presbyterianer Robert Shaw, dessen Auslegung des Bekenntnisses Generationen unterwiesen hat, unterstreicht die Bedeutung der weiteren Titel, das Haupt und der Heiland seiner Kirche, der Erbe aller Dinge und der Richter der Welt. Sie sind nicht schmückendes Beiwerk. Sie legen den Umfang der Mittlerherrschaft Christi fest. Als Haupt der Kirche ist er die Quelle ihres Lebens, der Lenker ihrer Angelegenheiten, von dem der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, Epheser 4,16, sein Wachstum empfängt. Als Heiland, der einzige unter dem Himmel gegebene Name, durch den wir gerettet werden müssen, ist er der alleinige Urheber des ewigen Heils. Als Erbe aller Dinge ist er der eingesetzte Herr der Schöpfung, für den und durch den alles geschaffen wurde, dessen Erbe die Nationen und die Enden der Erde sind. Und als Richter der Welt ist er es, vor dem sich alle Knie beugen und alle Zungen bekennen werden. Der Mittler, der in Niedrigkeit kam, wird in Majestät wiederkommen, das Lamm, das geschlachtet wurde, wird auf dem Thron sitzen, der Anwalt, der für sein Volk eintritt, wird das endgültige Urteil sprechen. Es gibt keinen Bereich des Daseins, über den Christus nicht die Mittlerherrschaft ausübt. Theologische Tiefe. Die reformierte Überlieferung hat die Tiefen dieses Abschnitts mit einer Gründlichkeit ausgelotet, die aufmerksame Betrachtung lohnt. Wir hören auf einige ihrer Stimmen. Thomas Godwin, der kongregationalistische Theologe, den seine Zeitgenossen wegen seines theologischen Gewichts den Atlas des Independentismus nannten, eröffnete sein Hauptwerk über das Herz Christi im Himmel mit einer ausführlichen Betrachtung der ewigen Ratschlüsse zwischen Vater und Sohn. Für Godwin war der Pactum Salutis keine spekulative Kuriosität für Fachtheologen, sondern eine tiefe Quelle des Trostes für die glaubende Seele. Wenn Christus es in der Ewigkeit auf sich nahm, ein bestimmtes Volk zu erretten, dann kann sich sein Herz ihnen gegenüber in der Zeit nicht geändert haben. Die Liebe, die er jetzt zu ihnen trägt, ist dieselbe Liebe, mit der er sie vom Vater empfing, ehe die Welt wurde. Godwin führt dies zu seiner seelsorgerlichen Schlussfolgerung: Wenn Christus bereits im Bund mit dem Vater zugesagt hat, dein Mittler zu sein, dann kann er dich nicht verstoßen. Er würde seinem eigenen ewigen Versprechen untreu werden. Deine Gewissheit ruht nicht auf der Beständigkeit deiner Liebe zu Christus, sondern auf der Beständigkeit seiner Liebe zu dir, einer Liebe, die dein Dasein überdauert und die Welt überdauern wird. Godwin vertieft dies, indem er zeigt, dass der Akt des Erwählens den Willen und der Wille die Zuneigungen voraussetzt. Als der Vater den Sohn zum Mittler erwählte, war es ein Akt ewigen Wohlgefallens, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat, Jesaja 42,1. Der Sohn übernahm das Werk freiwillig, deinen Willen, mein Gott, tue ich gern, Psalm 40, 8-9. Der Pactum Salutis war kein kalter Rechtshandel, sondern Ausdruck der gegenseitigen Liebe des Vaters und des Sohnes, einer so überfließenden Liebe, dass sie ein Volk umfasste, das dem Sohn als Braut gegeben werden sollte. Dein Heil ist ein Liebesgeschenk des Vaters an den Sohn. Der Vater liebte den Sohn so sehr, dass er ihm ein Volk gab, der Sohn liebte den Vater so sehr, dass er für sie starb, der Geist liebt beide so sehr, dass er das Werk des Sohnes jedem Einzelnen zueignet. Der Bund der Erlösung ist ein Bund der Liebe innerhalb der Gottheit, und du, Glaubender, bist der Empfänger dieser ewigen Zuneigung. Der Genfer Theologe Franz Toretin, dessen Institutio Theologiae Inctique den Höhepunkt der reformierten Scholastik darstellt, behandelt einen Einwand, der viele Gläubige beunruhigt hat. Wenn Christi Mittlerwerk vor Grundlegung der Welt bestimmt wurde, macht dies den Sündenfall dann nicht zu einer bloßen Farce? Toretin antwortet, indem er zwischen Gottes Ratschluss und der Ordnung der Ausführung unterscheidet. Im Ratschluss ist alles gleichzeitig, ein ewiger Akt ohne Vorher und Nachher. In der Ausführung folgen die Dinge einer Ordnung, Schöpfung, Fall, Menschwerdung, Kreuzigung, Auferstehung, Zueignung, Verherrlichung. Der Sündenfall war ein wirkliches geschichtliches Ereignis mit wirklicher moralischer Verantwortung, und Christi Mittlerschaft ist eine wirkliche geschichtliche Antwort auf dieses Ereignis. Und doch waren Fall und Erlösung in einem einzigen ewigen Ratschluss umfasst. Toretin warnt vor der Vermischung des Ratschlusses mit seiner Ausführung. Was wir in der Zeit als Ursache und Wirkung sehen, war in der Ewigkeit als eine einzige harmonische Anordnung beabsichtigt. Calvins Beitrag zur Lehre von den Ämtern Christi verdient besondere Aufmerksamkeit. Das Munus Triplex war eine bedeutende Wiederentdeckung der Reformation. In der mittelalterlichen Kirche war das Werk Christi zerstückelt worden, das priesterliche Amt war in der Messe aufgegangen, das prophetische Amt im Lehramt der Kirche, das königliche Amt im Papsttum. Calvin führte sie in der Person Christi wieder zusammen. In seiner Unterweisung in der christlichen Religion schreibt er, der Glaube könne Christus nicht als den vom Vater zum Heilgegebenen ergreifen, wenn er nicht diese drei Teile seines Amtes erkennt. Christus als Propheten zu kennen bedeutet, zu seinen Füßen als Jünger zu sitzen, das Wort von seinen Lippen zu empfangen und sich zu weigern, über das hinauszugehen, was er gelehrt hat. Christus als Priester zu kennen bedeutet, in seinem einmaligen Opfer und seiner beständigen Fürbitte zu ruhen und jeden Versuch zurückzuweisen, sein Werk durch menschliches Verdienst zu ergänzen. Christus als König zu kennen bedeutet, sich seiner Herrschaft in jedem Bereich des Lebens zu unterstellen und anzuerkennen, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist und dennoch diese Welt regiert, dass seine Gesetze weise, sein Schutz gewiss und sein endgültiger Sieg sicher ist. Calvin fügt eine Beobachtung hinzu, die den Trost des Munus Triplex vertieft: Christus übt diese Ämter für die Kirche als Ganze und für jeden einzelnen Gläubigen aus. Er ist dein Prophet, der dich den Weg des Heils lehrt. Er ist dein Priester, der sich selbst für deine Sünden dargebracht hat und nun namentlich für dich eintritt. Er ist dein König, der dich gegen deine Feinde verteidigt und dein Herz durch Wort und Geist regiert. Die Ämter sind keine abstrakten Kategorien, sondern persönliche Beziehungen. Diese persönliche Dimension gründet im ewigen Ratschluss: Der Vater gab dich dem Sohn, und der Sohn nahm dich als Teil seines Erbes an. Die Lehre vom Pactum Salutis ist die Gewähr dafür, dass Christi Mittlerwerk kein allgemeines Angebot, sondern eine besondere Verpflichtung ist. Für ein schweizerisch reformiertes Verständnis ist Heinrich Bullingers Beitrag nicht zu übergehen. Bullinger, Zwinglis Nachfolger als Antistes der Zürcher Kirche, entfaltete die Bundestheologie mit einer Klarheit, die weit über die Eidgenossenschaft hinauswirkte. In seiner Summa christlicher Religion und den Predigten über den Bund Gottes zeigt er, dass der ewige Bund zwischen Vater und Sohn die Grundlage aller zeitlichen Bundesverwaltungen ist. Der eine ewige Bund entfaltet sich im Bund mit Adam, mit Abraham und schließlich in der Fülle der Zeit in Christus. Was Bullinger den Zürcher Gemeinden vor Augen stellte, gossen die Westminster-Väter ein Jahrhundert später in die Sprache des Bekenntnisses: Der Bund der Gnade, der den Sündern in der Zeit angeboten wird, ist die Ausführung eines Bundes, der in der Ewigkeit geschlossen wurde. Der Puritaner Thomas Watson, dessen Gabe für den treffenden Satz ihn zu einem der meistzitierten Theologen des 17. Jahrhunderts machte, fasst die praktische Kraft dieser Wahrheit in einem Satz zusammen: Gottes Ratschluss ist der Pfeiler und das Fundament, auf dem die Gewissheit des Christen ruht. Watson verstand, dass Gewissheit unmöglich ist, wenn das Heil in etwas seinen Ursprung hat, das weniger beständig ist als menschliche Entscheidung. Wenn die Kette des Heils damit beginnt, dass du Christus wählst, dann ist die Kette nur so stark wie deine Wahl. Du weißt, wie wankelmütig deine Wahlen sein können. Wenn die Kette aber damit beginnt, dass Gott dich in Christus erwählte, ehe die Welt wurde, dann ist die Kette so stark wie Gott. Dein Glaube mag schwanken, deine Liebe mag erkalten, dein Gehorsam mag straucheln. Gottes Ratschluss steht. Der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel: Der Herr kennt die Seinen, 2. Timotheus 2,19. Dies ist die seelsorgerliche Frucht einer so hoch erscheinenden Lehre, die dem gewöhnlichen Gläubigen unerreichbar scheinen mag. Sie ist die Wahrheit, die gewöhnliches Glauben erst möglich macht. Was könnte mehr festigen als das Wissen, dass dein Heil in Händen ruht, die älter sind als die Sterne? Anwendung für das reformierte Leben. Erstens, lass diese Lehre jede Anmaßung zur Selbsterlösung demütigen. Der ewige Ratschluss Gottes, Christus zum Mittler zu erwählen, ist das Todesurteil über jeden menschlichen Plan, sich den Himmel zu erklimmen. Wenn das Heil eines Mittlers bedarf, der in der Ewigkeit erwählt wurde, dann ist das Heil nichts, was du durch deine Aufrichtigkeit, deine Sittlichkeit oder deine religiösen Übungen bewerkstelligen kannst. Der Sozinianer sagt: Ich will dem Beispiel Christi folgen. Der Moralist sagt: Ich will ein gutes Leben führen. Das Bekenntnis antwortet ihnen allen: Kein Mittler, kein Heil. Der einzige Mittler ist der, den Gott verordnet hat. Du hast ihn nicht erwählt, er wurde für dich vom Vater erwählt, ehe du warst. Dein Teil ist nicht, Bedingungen auszuhandeln, sondern den Mittler anzunehmen, den Gott bereitgestellt hat, zu den Bedingungen, die Gott gesetzt hat. Dies demütigt das stolze Herz, das einbildet, es könne etwas zu seiner eigenen Errettung beitragen. Du brachtest nichts in den ewigen Ratschluss ein, und du bringst nichts in dessen Verwirklichung ein. Gnade ist Gnade vom Anfang bis zum Ende. Zweitens, lass die Besonderheit der Mittlerschaft Christi heilige Staunen in dir wecken. Der Vater gab dem Sohn nicht eine verschwommene Menschenmasse, deren Identität durch ihre eigenen freien Entscheidungen bestimmt würde. Er gab ihm ein bestimmtes Volk, mit Namen gekannt, mit ewiger Liebe geliebt. Als Christus am Kreuz hing, starb er nicht für eine Abstraktion. Er starb für dich, im Besonderen, mit voller Absicht. Als er aus dem Grab auferstand, stand er auf als dein Stellvertreter, dein Bundeshaupt, dein Vorläufer in die Herrlichkeit. Der Hirte kennt seine Schafe, und die Schafe wurden ihm vom Vater gegeben, ehe die Zeit begann. Lass diese Wahrheit jeden Zweifel zum Schweigen bringen, der dir einflüstert: Christi Tod könnte dich am Ende doch nicht retten. Wenn der Vater dich dem Sohn gab, der Sohn für dich starb und der Geist dich zum Glauben rief, dann ist dein Heil so gewiss wie der Thron Gottes. Du ruhst in dem Mittler, der keinen von denen verlieren kann, die der Vater ihm gegeben hat. Drittens, lass das dreifache Amt Christi jeder Dimension deiner Not begegnen. Viele Gläubige leben, als wäre Christus nur Priester, sie vertrauen seinem Opfer, sie lehnen sich an seine Fürbitte, aber sie vernachlässigen seine prophetische Lehre und widersetzen sich seiner königlichen Herrschaft. Andere behandeln ihn als Propheten, sie studieren seine Worte, sie bewundern seine Ethik, aber sie fliehen nie zu seinem Blut zur Reinigung oder unterstellen sich seiner Herrschaft über ihr tägliches Leben. Das Bekenntnis erlaubt uns nicht, Christi Ämter zu zerteilen. Er ist Prophet, Priester und König, und er muss in allen drei Eigenschaften aufgenommen werden, oder in keiner. Bist du unwissend über Gottes Willen? Setze dich zu Füßen Christi, des Propheten, und lass sein Wort reichlich in dir wohnen. Bist du mit Schuld beladen? Fliehe zu Christus, dem Priester, dessen Blut von aller Sünde reinigt und dessen Fürbitte niemals aufhört. Kämpfst du mit der innewohnenden Sünde? Beuge dich vor Christus, dem König, dessen Zepter ein Zepter der Gerechtigkeit ist und dessen Kraft in deiner Schwachheit mächtig ist. Der Mittler, den Gott bereitet hat, genügt für jede Not. Seine Genugsamkeit wird durch seine Ämter erlangt. Ein halber Christus rettet niemanden. Nimm ihn ganz. Viertens, lass die fünffache Kette des Heils deine Hoffnung in Zeiten des Zweifels verankern. Es wird Tage geben, an denen du deine Berufung nicht spüren kannst, an denen Schuld wie eine Flut emporsteigt und die Stimme des Anklägers das Evangelium übertönt, an denen dieselben Sünden mit derselben Macht wiederkehren und du dich fragst, ob überhaupt eine Veränderung stattgefunden hat. An solchen Tagen schaue nicht nach innen auf Beweise. Schau zurück, weiter zurück als deine Bekehrung, weiter zurück als deine Geburt, weiter zurück als die Schöpfung, auf den ewigen Ratschluss Gottes. Der Vater gab ein Volk dem Sohn. Der Sohn verpflichtete sich, es zu erlösen, zu berufen, zu rechtfertigen, zu heiligen und zu verherrlichen. Der Geist wurde gesandt, um jedes Glied dieser Kette jedem Einzelnen zuzueignen. Deine Gefühle sind ein armseliger Messstab für Gottes Treue. Die Kette des Heils wird nicht durch deine Empfindungen zusammengehalten, sondern durch den ewigen Ratschluss des dreieinigen Gottes. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Die Vergangenheitsform göttlicher Gewissheit ist der Anker gegenwärtigen Glaubens. Fünftens, lass den ewigen Horizont dieser Lehre deine Prioritäten und Ängste neu ordnen. Wenn Christus vor Grundlegung der Welt zum Mittler erwählt wurde, dann ist die gesamte Menschheitsgeschichte die Bühne, auf der sein Mittlerwerk zur Darstellung kommt. Der Aufstieg und Fall der Reiche, das Wogen der Völker, die gewöhnliche Arbeit gewöhnlicher Tage, alles dient dem Zweck, das dem Sohn gegebene Volk zu sammeln. Dein Leben mit seinen Sorgen und Freuden, seiner scheinbaren Zufälligkeit und verborgenen Absicht steht nicht außerhalb dieses Plans, sondern in ihm. Derselbe ewige Ratschluss bestimmte auch die Umstände, in denen du das Evangelium hören würdest, die Prüfungen, die dich in die Abhängigkeit treiben, die heiligenden Fügungen, die dich für die Herrlichkeit formen. Nichts in deinem Leben ist Zufall. Jede Einzelheit ist von dem Gott geordnet, der die Erlösung selbst ordnete. Dies beantwortet nicht jedes Warum, aber es versichert dir, dass es eine Antwort gibt und dass die Antwort Liebe ist, dieselbe Liebe, die den Vater bewegte, dich dem Sohn zu geben, den Sohn, für dich zu sterben und den Geist, in dir zu wohnen. Sechstens, lass diese Lehre dich zur Anbetung des dreieinigen Gottes führen. Der ewige Ratschluss ist nicht in erster Linie eine Lehre, die zu verteidigen ist, sondern ein Geheimnis, das anzubeten ist. Der Vater, der Erwählte, der Sohn, der übernahm, der Geist, der zustimmte und ausführt, hier ist die Fülle der Gottheit in einem Werk vereint. Stehe still und bedenke, ehe Abraham war, ehe Adam war, dachte Gott an dich. Dein Name war in seinen Büchern geschrieben, dein Heil in seinem Herzen beschlossen, dein Mittler zu deiner Erlösung verordnet. Kannst du dem standhalten, ohne niederzufallen und anzubeten? Jedes Mal, wenn du betest, sprichst du mit dem Vater, der dich in der Ewigkeit dem Sohn gab. Jedes Mal, wenn du das Abendmahl empfängst, gedenkst du des Mittlers, der seinen Leib und sein Blut für die dahingab, die der Vater ihm gegeben hatte. Jedes Mal, wenn der Geist in dir das Verlangen nach Heiligkeit weckt, erfüllt er, was er im ewigen Bund zu tun versprach. Das ganze christliche Leben ist Leben im Licht der Ewigkeit. Wandle in diesem Licht und lass seinen Glanz jede Stunde deines Daseins verklären. Gebet. Ewiger Vater, dessen Ratschluss gefasst wurde, ehe die Berge hervorgebracht waren, ehe die Erde und die Welt geschaffen wurden. Wir beugen uns vor dir in Anbetung der Beschlüsse deines Willens. Du bist der Gott, der alles nach dem Ratschluss seines Willens wirkt, und in diesem Ratschluss hast du deinen eingeborenen Sohn erwählt und verordnet zum Mittler zwischen dir und den sündigen Menschen. Wir bekennen, dass diese Wahrheit zu hoch für uns ist, wir können sie nicht begreifen. Die ewigen Vereinbarungen zwischen Vater und Sohn, der Bund der Erlösung, der vor aller Zeit besiegelt wurde, das Volk, das Christus als sein Erbe und sein Lohn gegeben wurde. Das sind Tiefen, die wir nicht ausloten können. Und doch hast du sie offenbart, und wir empfangen sie in demütigem Glauben, nicht weil wir sie verstehen, sondern weil du gesprochen hast. Wir preisen dich, Christus, dass du dieses Amt übernommen hast. Du hast es nicht an dich gerissen, sondern wurdest vom Vater berufen und willigtest frei ein, siehe, ich komme, deinen Willen, Gott, zu tun. Du bist unser Prophet. Wir danken dir, dass du uns den Vater offenbart und die Worte des ewigen Lebens gesprochen hast. Du bist unser Priester. Wir danken dir, dass du dich als das eine Opfer für die Sünden dargebracht hast, dass dein Blut besser redet als das Blut Abels, dass du alle Zeit lebst, um uns zu vertreten. Du bist unser König. Wir danken dir, dass dein Thron in Gerechtigkeit gegründet ist, dass dein Reich nicht erschüttert werden kann und dass du über alle Dinge herrschest zum Besten deiner Kirche. Wir preisen dich, Heiliger Geist, für dein Amt im ewigen Ratschluss. Du, der du ohne Miss auf dem Mittler ruhtest, der du ihn für sein Werk ausrüstetest und in seinem Leiden erhieltest, du bist zu uns gekommen als der Geist Christi, um zuzueignen, was Christus vollbracht hat. Du hast uns aus der Finsternis in dein wunderbares Licht berufen, du hast uns mit Christus durch den Glauben vereint, du gibst unserem Geist Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind, du heiligst uns, tötest unsere Sünden, belebst unsere Gnadengaben und versiegelst uns für den Tag der Erlösung. Gewähre uns, so bitten wir, dass die Lehre von deinem ewigen Ratschluss uns nicht kalte Spekulation sei, sondern lebendiger Trost. Wenn Zweifel uns bestürmen und Ängste aufsteigen, verankere unsere Seelen in der Gewissheit, dass wir dem Sohn gegeben wurden, ehe die Welt war. Wenn die Sünde anklagt und das Gewissen verurteilt, weise uns auf den Mittler, der die göttliche Gerechtigkeit befriedigt und jede Anklage zum Schweigen gebracht hat. Wenn die Welt lockt und das Fleisch reizt, erinnere uns, dass wir einem anderen gehören, mit Blut erkauft und nicht mehr unser eigen sind. Und wenn der Tod sich nähert, lass die fünffache Kette uns tragen, erlöst durch den Sohn, berufen durch den Geist, gerechtfertigt vor dem Vater, geheiligt in diesem Leben und bestimmt zur Herrlichkeit, einer Herrlichkeit, die jedes Leid verschlingen und uns ihm gleich machen wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Du hast verheißen, dass der Sohn Nachkommen sehen und satt werden soll. Erfülle deine Verheißung, Gott. Sammle jeden einzelnen von denen ein, die du ihm gegeben hast. Lass nicht einen verloren gehen. Und bringe uns zuletzt mit allen Erlösten aus jedem Stamm und jeder Zunge und jedem Volk und jeder Nation vor den Thron des Lammes, wo wir sein Angesicht sehen werden und sein Name auf unseren Stirnen sein wird und wir mit ihm herrschen werden in Ewigkeit. Durch Jesus Christus, unseren Mittler, dem mit dem Vater und dem Heiligen Geist alle Ehre und Herrlichkeit gebühre, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.